Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Es ist die fünfte Streikwelle in Folge, zu der die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen hat. Das Verständnis der Bahnkunden dafür scheint nicht gerade zu wachsen, zumal GDL-Chef Weselski sich harscher Kritik ausgesetzt sieht. Er hatte den Vorschlag der beiden Vermittler im Tarifkonflikt falsch dargestellt, sprach zunächst von einem Denkfehler und dann heute im Deutschlandfunk von einem Versprecher. Der 35-stündige Streik nämlich erfindet statt, obwohl die Vermittler einen Vorschlag gemacht hatten, der auf eine 36-Stunden-Woche hinauslief, der also der Forderung der GDL sehr nahe kam. Weselski aber hatte behauptet, sie hätten nur eine 37-Stunden-Woche vorgeschlagen. Das alles zerrt an den Nerven und lässt auch die Diskussion um die Einführung eines Streikgesetzes wieder aufleben. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich derzeit in Washington aufhält, gibt sich genervt.
Mein persönlich politisches Verständnis ist jetzt wirklich an ein Ende gekommen. Ich denke, da muss jetzt schnell eine Lösung her. Lösung her heißt, alle sind jetzt verpflichtet, ihre Interessen nicht zu sehr auf dem Rücken der Bevölkerung, der Wirtschaft, der wirtschaftlichen Erholung auszutragen.
Wirtschaftsminister Habeck, mehr dazu gleich. Außerdem, Schweden ist offiziell Mitglied der NATO. Der britische Außenminister Cameron wurde heute von Außenministerin Baerbock in Berlin empfangen. Und da ging es natürlich auch um die Frage der Taurus-Lieferungen und russische Desinformation. Und der Bundesrechnungshof hält der Ampelregierung Versäumnisse bei der Energiewende vor. Gleich anschließend im Hintergrund geht es um Nordkorea und Russland, eine Allianz mit gefährlichen Folgen. Für 35 Stunden stehen die Räder still bei der Bahn. Betroffen sind Millionen Bahnkunden, aber auch der Güterverkehr. Bisher hat GDL-Chef Weselski die Streikaktionen seiner Gewerkschaft ja 48 Stunden vorher angekündigt, doch damit ist jetzt Schluss. In Zukunft will er Bahn und Kunden zwar vorab informieren, aber nicht mehr so langfristig. Das Ziel, die Bahn soll nicht die Gelegenheit bekommen, einen Notfahrplan in Kraft zu setzen. Dieter Nürnberger hat sich unter anderem bei Reisenden umgehört.
Es muss sich langsam darauf einlassen stattfinden, dass irgendwo eine gemeinsame Position gefunden wird und dass jeder irgendwo Abstriche machen muss.
Diese Reisende am Berliner Hauptbahnhof dürfte Millionen von Bahnkunden inzwischen aus dem Herzen sprechen. Sie fordert beide Kontrahenten in der aktuellen Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen Bahn AG zu mehr Kompromissfähigkeit auf. Noch bis morgen Mittag, 13 Uhr, soll der Ausstand andauern. Und bis dahin komme es zu massiven Einschränkungen im Schienenverkehr, so die Bahn AG. Es gelte ein Notfahrplan, wonach im Fernverkehr nur etwa jede fünfte Verbindung gefahren werden könne. Im Regionalverkehr wohl noch etwas weniger. Es ist bereits der fünfte Streik der Lokführergewerkschaft. GDL-Chef Klaus Weselski verteidigt am Morgen im Deutschlandfunk die erneute Arbeitsniederlegung als unausweichlich. Zwar habe es durch externe Vermittlung der beiden CDU-Politiker Daniel Günther und Thomas de Maizière in der vergangenen Woche einen Kompromissvorschlag gegeben, die Arbeitszeit ab 2026 stufenweise von derzeit 38 auf 36 Stunden zu reduzieren, doch sei dies allein nicht entscheidend gewesen. Es gehe auch um andere Punkte im Tarifstreit.
30 Monate Laufzeit, die Flexibilisierung von Cargo-Lokführung, der Wegfall von zwei Wahlmodellen, alles Elemente, die wir klar und deutlich zurückgewiesen haben. Deswegen ist das Moderatorenpapier eben nicht Wirklichkeit geworden.
Anfang der Woche hatte Weselski das Kompromisspapier falsch dargestellt und dafür heftige Kritik geerntet. Heute warf er der Bahn AG vor, die hierin vorgeschlagene Arbeitszeitreduzierung um 2 Stunden bei vollem Lohnausgleich selbst nicht zu wollen. Dem widersprach Bahnsprecher Achim Staus am Morgen im Berliner Hauptbahnhof.
Wir wären mitgegangen, wir hätten das gemacht, aber die GDL beharrt auf diesen 35 Stunden und hat jetzt Streiks angekündigt, die völlig überzogen sind.
Seit gestern Abend wird bereits der Schienengüterverkehr bestreikt. Laut arbeitgebernahem Institut der Deutschen Wirtschaft könne ein Streiktag bei der Bahn bis zu 100 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung kosten. Weshalb auch Clemens Fuest, Wirtschaftsökonom und Leiter des Münchner IFO-Instituts, vor weiteren Folgen warnt. Er äußerte sich am Morgen im ZDF.
Ich fürchte, es ist ein zusätzlicher Dämpfer in einer sowieso schon schlechten Konjunktur. Die Wirtschaft wird ja wohl stagnieren dieses Jahr. Und wenn so etwas dazukommt, dann fehlen ja plötzlich in den Wertschöpfungsketten Teile, die nicht geliefert werden können. Also das ist eine zusätzliche Belastung, die wir eigentlich nicht gebrauchen können.
Weiter geht auch die Diskussion, ob die Politik stärker in den Tarifkonflikt eingreifen sollte. Forderungen diesbezüglich kommen kämen vor allem aus der CDU. Es fehle an gesetzlichen Regelungen, besonders für kritische Infrastruktur. Doch Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, lehnte dies bereits gestern Abend in der ARD ab. Die Bahn sei zwar ein Konzern im Besitz des Bundes.
Aber klar ist auch, dass sie ein Unternehmen am Markt ist und als solches muss die Bahn als Tarifpartei verhandeln und nicht die Bundesregierung. Diese Dinge dürfen nicht vermischt werden. Das hätte massive Auswirkungen auch auf künftige Tarifkonflikte.
Tarifliche oder auch politische Lösungsansätze im gegenwärtigen Konflikt zwischen der Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn AG sind somit nicht auszumachen. Und die Lage könnte sich noch verschärfen, denn die GDL will mögliche weitere Streiks nicht mehr, wie bisher, mindestens 48 Stunden vorher ankündigen.
Dieter Nürnberger war das über den Streik bei der Bahn. Auch die Kunden der Lufthansa müssen sich auf Alternativen einstellen. Auf zahlreichen deutschen Flughäfen geht wegen eines Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi derzeit zum Teil nichts mehr. Und ob das Streikrecht verändert werden muss in Deutschland, das ist ein Thema in unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr zu hören in unserer DLF-Audiothek-App. Zu unserem nächsten Thema. Es war ein langer und zäher Prozess, weil Ungarn und die Türkei den Prozess lange blockierten. Jetzt aber ist Schweden offiziell Mitglied der NATO. Mehr dazu von Nina Barth.
Die Beitrittsunterlagen Schwedens sind im US-Außenministerium hinterlegt. Damit ist Schweden nun auch offiziell NATO-Mitglied, das 32. US-Außenminister Blinken sprach von einem historischen Moment für Schweden und die NATO. Das Bündnis sei nun stärker und größer als jemals zuvor. Wir sind demütig, aber auch stolz, erklärte der schwedische Ministerpräsident Christensen. Er freue sich darauf, die Welt gemeinsam mit den NATO-Verbündeten sicherer und freier zu machen. Für den offiziellen NATO-Beitritt Schwedens war dieser letzte Schritt nötig, die offiziellen Unterlagen im US-Außenministerium zu hinterlegen. Denn das Ministerium ist für die Registrierung von Dokumenten zum NATO-Vertrag zuständig. Dort liegt auch der Gründungsvertrag der NATO. Erst am Dienstag hatte Ungarn als letztes NATO-Mitglied das Protokoll für Schwedens Beitritt unterschrieben. Ungarn und die Türkei hatten ihre Zustimmung lange hinausgezögert.
Derzeit läuft im Norden Europas eine groß angelegte Übung der NATO, die dazu dienen soll, sich auf etwaige Angriffe Russlands vorzubereiten. Titel: Nordic Response. Die Bundeswehr beteiligt sich an der Übung und deshalb reiste Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD gestern nach Norwegen. Hier hat er sich unter anderem ein Bild von der Sicherung eines Grenzpostens gemacht. Kai Clement war dabei.
Zwei Motorschlitten des Militärs schießen über den Schnee heran. Eine norwegische Grenzkontrolle hoch im Norden in der Arktis beendet unter vorgehaltenen Waffen einen illegalen Grenzübertritt aus Russland. Alles läuft nach Plan. Schnell liegt der Überwältigte mit Handschellen gefesselt auf dem Boden. Es war allerdings auch nur eine Vorführung für die Journalisten, die Verteidigungsminister Boris Pistorius an den Grenzfluss Pasvik begleitet haben.
Ein wesentlicher Arm der militärischen Macht Russlands ist hier oben versammelt. Hier gehen die Verkehre durch, hier kreuzen die U-Boote. Hier kommt vieles zusammen, wovon wir in Mitteleuropa nur wenig mitbekommen.
Zum Beispiel die russische Nordflotte mit ihren Atom-U-Booten und einer Basis in Murmansk. Bis zum Überfall Russlands auf die Ukraine gab es an der knapp 200 Kilometer langen Grenze visafreie Einreisen. Von dem regen Austausch ist nichts geblieben. Der einzige Grenzübergang ist praktisch geschlossen. Zwar gäbe es immer noch einige Kommunikationswege, sagt der norwegische Verteidigungsminister. Ansonsten sei von der Zusammenarbeit wenig übrig. Für Norwegen sei es wichtig, die Lage im hohen Norden zu überwachen, Präsenz zu zeigen.
For Norway is always important to monitor the situation in the high north. Be present here.
Die Grenze bewachen norwegische Wehrpflichtige von Wachtürmen aus. Auch deshalb ist Pistorius hier. So kann er am norwegischen Modell sein Plädoyer für die Rückkehr zu der in Deutschland seit Jahren ausgesetzten Wehrpflicht erneuern. Pistorius hat einen der Observierungsposten in direkter Grenznähe besucht.
Für mich ist wahnsinnig beeindruckend gewesen, hier vier Wehrpflichtige zu sehen, die über mehrere Monate ohne Handy, ohne Internet ihren Dienst tun und ohne Offiziere in Eigenverantwortung.
Einer der Wehrpflichtigen ist Magnus. Mit dem Blick auf Russland ist es für ihn zwar wichtig, auf alles vorbereitet zu sein, zugleich möchte er auch nicht zu viel über den bedrohlichen Nachbarn in Sichtweite nachdenken.
So rather than thinking a lot about it, we know it, if it happens, we should be ready. And we try to be ready every day.
6 Monate lang werden die Wehrpflichtigen für ihren Einsatz im arktischen Grenzschutzbataillon ausgebildet. Dann leisten sie weitere 6 Monate ihren Dienst. Magnus freut sich, im Anschluss nach Hause zur Arbeit und Freunden zurückzukehren. Aber, so sagt er, er wird diesen Ort auch wirklich vermissen.
I really look forward to get home and start working again and see my friends and all that. But I'm really gonna miss this place.
David Cameron, der Name ist bei vielen sicher noch mit seinem damaligen Amt als britischer Premierminister verbunden. Im Kabinett von Rishi Sunak hat er sich erneut in die Verantwortung nehmen lassen. Er ist jetzt der Außenminister des Vereinigten Königreichs. In dieser Funktion wurde er heute in Berlin von Außenministerin Baerbock empfangen. Es war das erste Treffen, nachdem Bundeskanzler Scholz und die durch Russland abgehörten Spitzenoffiziere der Bundeswehr mit ihren Aussagen zur Präsenz britischer und französischer Soldaten in der Ukraine in London Empörung, zumindest aber Stirnrunzeln ausgelöst haben. Stefan Detjen berichtet.
David Cameron, einst britischer Premier, nun Außenminister, kam aus dem Staunen und der Begeisterung kaum heraus.
This British Conservative and this German Green are absolutely joined up.
Ein britischer Konservativer und eine deutsche Grüne sind hier vollkommen einig, schwärmte Cameron. Mit einer solchen Kraft spreche Annalena Baerbock über die Ukraine, mit moralischer Klarheit über das, was im Nahen Osten geschehe.
You speak with such strength about Ukraine. You speak with great moral clarity about what is happening in the Middle East.
Die deutsche Außenministerin hatte unmittelbar davor, mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, einen unüberhörbaren Dissens mit dem Bundeskanzler erklärt, sowie die deutsche Position zum Krieg in Gaza verbal, aber keineswegs unerheblich korrigiert.
Es braucht jetzt dringend eine Einigung auf einen sofortigen humanitären Waffenstillstand.
Bisher hatte die deutsche Außenpolitik lediglich von einer Feuerpause gesprochen und sich damit bewusst von der weiterreichenden, auch politisch aufgeladenen Forderung nach einem Waffenstillstand abgegrenzt. Seit dem vergangenen Herbst hatten solche rhetorischen Feinheiten stets eine hohe diplomatische Bedeutung, nicht zuletzt bei Abstimmungen bei den Vereinten Nationen.
So kann es und so darf es nicht weitergehen,
sagte Baerbock jetzt angesichts einer als immer dramatischer geschilderten humanitären Lage in Gaza, für die sie die israelische Regierung unmittelbar in die Haftung nahm.
Die israelische Regierung muss endlich mehr Grenzübergänge für humanitäre Lieferungen öffnen. Und sicherstellen, dass diese Hilfe dann auch ankommt. Das ist ihre Verantwortung.
Nach Monaten der Loyalitätsbekundungen und Gesprächsbemühungen ist die Frustration über die israelische Regierung inzwischen immer deutlicher hörbar. Auch die Beschlüsse zu einem erneuten Ausbau völkerrechtswidriger Siedlungen hätten noch einmal Öl ins Feuer gegossen, sagte Baerbock.
Sie verbaut den Weg zum Frieden.
Bemerkenswert auch die Äußerungen der Außenministerin zum zweiten großen Thema ihrer Gespräche mit ihrem britischen Amtskollegen, der Unterstützung der Ukraine.
Wer Frieden will, wer ein Ende dieses bewussten russischen Angriffskrieges und Vernichtungskrieges will, muss jetzt für die Ukraine alles an Mitteln zur Selbstverteidigung mobilisieren.
Ausdrücklich nannte Baerbock dabei auch weitreichende Waffen. Den Namen des deutschen Marschflugkörpers Taurus musste sie dabei nicht mehr aussprechen, um deutlich zu machen, dass sie damit offenen Widerspruch zur Linie des Bundeskanzlers ausdrückte, und sie ging noch weiter.
Wer das ignoriert, dass es ein Vernichtungskrieg ist, wer ignoriert, dass man jetzt alles mobilisieren muss, damit die Ukraine zum Frieden kommen kann, der handelt fahrlässig.
Die Absage des Bundeskanzlers an eine Lieferung des Taurus an die Ukraine hatte in der letzten Woche besonders im Vereinigten Königreich für Verstimmung gesorgt, auch weil Scholz noch vor dem abgehörten Gespräch ranghoher Luftwaffenoffiziere deutlich gemacht hatte, dass britische Soldaten in der Ukraine vor Ort sind. Was wir tun, hat der Ukraine geholfen, sich zu verteidigen, erklärte Cameron und beteuerte, dass seine Regierung dabei keine Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der ukrainischen Führung habe.
I don't have any doubt in their leadership. I don't have any doubt in their ability to fight and to resist this appalling Russian aggression.
Auch dies eine kaum verhohlene Antwort an den Bundeskanzler, dessen Äußerung so verstanden wurde, dass auch Misstrauen in die ukrainische Führung ein Grund für ihn ist, keine deutschen Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen.
In Kairo, da liefen in den vergangenen Wochen intensive Verhandlungen, um die in den Händen der Hamas befindlichen israelischen Geiseln freizubekommen und eine Waffenpause zu erzielen. Die Delegation der Terrororganisation Hamas reiste heute jedoch aus Kairo ab, derweil Südafrika ein weiteres Mal beim Internationalen Gerichtshof vorstellig wurde mit der Forderung an Israel, eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen abzuwenden. Stefan Überbach.
Die Situation der Menschen im Gazastreifen hat sich dramatisch verschlechtert, heißt es im Eilantrag der südafrikanischen Regierung. Allein in der vergangenen Woche seien 15 Kinder an Unterernährung gestorben. Angesichts der weit verbreiteten Hungersnot müsse der IGH, der Internationale Gerichtshof in Den Haag, Israel dazu auffordern, humanitäre Güter wie Wasser, Lebensmittel, Hygieneprodukte oder Medikamente nach Gaza zu lassen. Der israelischen Regierung wirft Südafrika vor, frühere Anordnungen des Gerichtshofes wissentlich und absichtlich zu missachten. Deshalb sollten die Richter sofort einschreiten und ohne weitere Anhörung neue Maßnahmen gegen Israel erlassen. Der Militäreinsatz müsse sofort gestoppt und die Blockade des Gazastreifens aufgehoben werden. Außerdem solle das oberste UN-Gericht alle Konfliktparteien erneut dazu aufrufen, sämtliche Geiseln und Gefangenen freizulassen. Dieser Antrag sei womöglich die letzte Chance für den Gerichtshof, das palästinensische Volk in Gaza zu retten. Es gehe um die Sicherheit von 2,3 Millionen Menschen, darunter 1 Million Kinder. Südafrika hatte Israel Ende letzten Jahres Verstöße gegen die UN-Völkermordkonvention vorgeworfen und den Internationalen Gerichtshof eingeschaltet. Der IGH rief Israel daraufhin mit einer einstweiligen Anordnung dazu auf, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen und ihre Versorgung sicherzustellen.
Informationen von Stefan Überbach waren das. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, sie peilt ja bekanntlich eine zweite Amtszeit an. Die Delegierten der Europäischen Volkspartei kamen bereits gestern in Bukarest zusammen und wählten heute von der Leyen zu ihrer Spitzenkandidatin bei der Europawahl. Allerdings war ihr Ergebnis nicht überragend und auch inhaltlich hat ihre Parteifamilie ihr Grenzen aufgezeigt. Peter Kapern.
Thank you, my friends, thank you, my dear EPP.
Auch wenn der Dank selbst für ihre Verhältnisse geradezu überschwänglich klang, die Zahlen, die da gerade verkündet worden waren, die waren dann doch ernüchternd.
400, yes, 89, no, and that means that is elected resoundingly. Ursula von der Leyen.
Etwas mehr als 80% der Stimmen für Ursula von der Leyen, die ohne Gegenkandidatin angetreten war. Ein klarer Hinweis darauf, dass ein nicht unerheblicher Teil der christdemokratischen Parteienfamilie einfach nicht seinen Frieden machen kann mit dieser Kommissionspräsidentin. Zu lieblos der Partei gegenüber, zu links, zu grün. Vorwürfe, mit denen von der Leyen seit Jahren konfrontiert ist. Aber da sie die Amtsinhaberin ist, war es nahezu ausgeschlossen, jemand anderen ins Rennen um den wichtigsten Posten in der EU zu schicken. Also versucht die EVP, Ursula von der Leyen durch ihr Wahlprogramm einzuhegen. Sie nach 5 Jahren im Amt wieder auf die Linie der Parteipolitik zurückzuholen. Beispiel die Migrationspolitik.
Wir brauchen einen Außengrenzschutz, der den Namen verdient. Wir brauchen schnelle Asylverfahren. Wir brauchen Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Und wir müssen dafür sorgen, dass die, die nicht bleiben dürfen in der Union, auch wieder rausgebracht werden aus der Union.
Forderte zum Beispiel Österreichs Kanzler Karl Nehammer, ein Hardliner bei diesem Thema, beim EVP-Parteitag in Bukarest. Asylverfahren in sicheren Drittstaaten ohne Anrecht nach einem positiven Entscheid in die EU kommen zu dürfen. Das ist die sogenannte Ruanda-Lösung, benannt nach den bislang erfolglosen Bemühungen der britischen Regierung, die Lösung des Asylproblems nach Afrika auszulagern. Dieses Verfahren findet sich nun auch im EVP-Wahlprogramm. Bislang sah Ursula von der Leyens Migrationspolitik aber anders aus. Macht sie jetzt den Kurswechsel mit?
And my friends, to be very clear, we have fulfilled our international obligations in the past. We do it today. And we will do it in the future.
Die EU, sagt sie, habe sich in der Migrationspolitik immer an internationale Verpflichtungen gehalten, also an internationales Recht. Und so werde das auch bleiben. Heißt das ja? Heißt das nein? Von der Leyen lässt es offen. Genauso wie beim Thema Klimaschutz. Keine Verbote mehr, keine Auflagen für die Landwirtschaft. So verlangt es das Wahlprogramm. Kommt also die von vielen Parteifreunden erhoffte Kehrtwende bei von der Leyens wichtigsten Projekt, beim Green Deal?
We stand for pragmatic solutions. Not for ideological ones.
Pragmatische Lösungen gebe es mit der EVP, keine ideologischen, sagt sie. Ein Zugeständnis an die Partei klingt anders. 90 Tage sind es noch bis zur Europawahl. Die Umfragen sehen die EVP klar vorn, als stärkste Fraktion. Trotzdem könnte es für Ursula von der Leyen knapp werden bei der Abstimmung im Europaparlament. Das zeigt auch ihr heutiges Wahlergebnis.
Zurück ins Inland. Die Aufstellung eines Bundeshaushalts für das laufende Jahr war ja von erheblichen Konflikten und Streit zwischen den Ministerien geprägt. Die Bemühungen, einen verfassungskonformen Haushalt zu stemmen, mündeten in massiven Kürzungen bei der Landwirtschaft mit den bekannten Folgen. Heute begannen die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr und auch hier ist Streit programmiert. Mehr dazu von Katharina Hamberger.
Bei dem ersten Treffen von Haushaltsstaatssekretär Wolf-Heinrich Reuter mit seinen Amtskollegen in den anderen Ressorts stand zunächst vor allem das Prozedere an sich im Fokus. Schon vorab war aber klar, aufgrund der Haushaltslage werden die Verhandlungen nicht unbedingt einfacher als die im vergangenen Jahr. Entsprechend soll das Verfahren angepasst werden. Für die Aufstellung des Bundeshaushaltes 2025 sei ein Eckwerteverfahren wie in den Vorjahren nicht zielführend, da es keine zusätzlichen zur Verfügung anstehenden Finanzmittel gebe. Heißt es dazu in einem Schreiben von Finanzminister Christian Lindner an alle obersten Bundesbehörden, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Stattdessen müssen sich die einzelnen Ministerien innerhalb einer vorgegebenen Ausgabenobergrenze bewegen, die sich an der bereits 2023 beschlossenen Finanzplanung orientiert. In dem Schreiben heißt es zudem, da selbst bei Einhaltung des aktualisierten Finanzplans ein weiterer Konsolidierungsbedarf bestehe, seien alle Ressorts aufgefordert, weitere Einsparmöglichkeiten in ihren jeweiligen Zuständigkeiten zu entwickeln. Es heißt also für alle, sparen. Ihre Vorschläge sollen die Ministerien bis zum 19. April vorlegen. Am 3. Juli soll der Regierungsentwurf zum Haushalt vom Kabinett verabschiedet werden, bevor er dann in den Bundestag geht. Inhaltlich deuten sich jetzt schon einige Debatten an, zum Beispiel über die Sozialausgaben. Finanzminister Christian Lindner hat ein mehrjähriges Moratorium für Sozialausgaben und Subventionen ins Spiel gebracht, auch um den Verteidigungsetat wiederum zu stärken. Das trifft bei seinen Koalitionspartnern SPD und Grüne allerdings auf wenig Begeisterung. Ebenso wenig einig ist man sich bei der Frage, mit welchen Mitteln man die Wirtschaft ankurbeln könnte. Die FDP setzt auf Steuerentlastungen, der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck auf ein Sondervermögen. Auch über eine Reform der Schuldenbremse wird diskutiert, die lehnt die FDP allerdings bislang ab.
Der Bundesrechnungshof, und damit zu unserem nächsten Thema, der schaut sich ja regelmäßig an, ob die Ausgaben, die der Bund tätigt, sinnvoll und zielgerichtet sind. Aber auch spezielle Sektoren schauen sich die Rechnungsprüfer an. Jetzt haben sie die Energiewende näher unter die Lupe genommen. Das Ergebnis, das fällt relativ vernichtend aus, berichtet Sebastian Tittelbach.
Drei Ziele nennt der Bundesrechnungshof für die Stromversorgung in Deutschland. Sie müsse sicher, bezahlbar und umweltverträglich sein. Doch in allen Punkten sind die Prüfungsergebnisse ernüchternd. Für eine sichere Stromversorgung fehle es an Reservekraftwerken und tausenden Kilometern Stromtrassen. Die deutschen Strompreise gehörten zu den höchsten in der Europäischen Union und die Bundesregierung habe nicht im Blick, welche Auswirkungen die Energiewende für Landschaft, Natur und Umwelt habe. Gleichzeitig geht die Bundesregierung bei ihren Prognosen davon aus, dass die hochgesteckten Ausbauziele alle erreicht werden. Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller nennt das wirklichkeitsfremd. Den für 2030 geplanten Kohleausstieg halten die Bonner Rechnungsprüfer für fraglich. In einer Stellungnahme räumt das Bundeswirtschaftsministerium ein, beim Ausbau der erneuerbaren Energien und Trassen nicht im Plan zu liegen. Allerdings sei die Stromversorgung in Deutschland auch nach einem Kohleausstieg sicher.
Hightech-Unternehmen wie Google, Apple oder Alphabet, sie neigen dazu, ihre marktbeherrschende Stellung auszunutzen. Das Ziel natürlich, Profite möglichst zu maximieren. Seit heute ist der sogenannte Digital Markets Act der Europäischen Union in Kraft. Damit soll den Tech-Giganten Paroli geboten werden. Wie? Das weiß Katrin Schmidt.
Es ist mal wieder Pionierarbeit, die sich die EU mit dem DMA, dem Digital Markets Act, vorgenommen hat.
Das erste umfassende Regelwerk für die großen Gatekeeper-Plattformen. Made in Europe.
Wie meist, nicht ohne eine große Portion Pathos, erklärt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schon zu Beginn der Reise des Gesetzes in 2021, im Grundsatz gehe es darum,
dass die Regeln der analogen Welt künftig auch in der digitalen gelten.
Heißt konkret mehr Wahlfreiheit für die Nutzerinnen und Nutzer, mehr Informationen, mehr Optionen, mehr Übersicht über die verschiedenen Angebote. Am Beispiel des iPhone-Herstellers Apple bedeutet das etwa, erklärt EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager,
that Apple will have to open its gates to its ecosystem.
Dass das Unternehmen die Tore zu seinem Ökosystem jetzt öffnen muss, damit Benutzer die gewünschten Apps leichter finden, sie auf jede gewünschte Weise bezahlen können und sie auf jedem gewünschten Gerät verwenden können.
That they want.
Anfang der Woche erst hatte Wettbewerbskommissarin Vestager Apple eine 1,8 Milliarden Euro Strafe aufgebrummt, weil der Konzern seine Position auf dem Markt für Musikstreaming-Dienste missbrauche. Dies sei auch eine Geste der Abschreckung gewesen. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass, wenn man als marktbeherrschendes Unternehmen etwas Illegales tut, dass dies bestraft wird. Und nun, auf Basis des DMA, werden wir sicherstellen, dass die digitalen Märkte funktionieren, dass sie tatsächlich für die Menschen abliefern.
That they indeed deliver for people.
Der DMA betrifft jetzt zunächst 22 Online-Dienste aus dem Hause der 5 US-Schwergewichte Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, die Firma hinter Google, und den Facebook-Mutterkonzern Meta sowie den chinesischen Konzern ByteDance mit der Video-App TikTok. Sie gelten nun als Gatekeeper und müssen in der EU sicherstellen, dass das Tor, das sie für Nutzerinnen und Nutzer aufmachen, nicht bevorzugt zu den eigenen Diensten führt. Für Apple heißt das zum Beispiel, erstmals zu erlauben, dass auf dem iPhone Apps installiert werden, die aus anderen Quellen stammen und nicht nur aus dem hauseigenen App Store. Auch Google stellt sich um und muss künftig die Ergebnisse von spezialisierten Suchmaschinen anderer Firmen, etwa bei Flügen, Hotels oder Shoppingangeboten, in der Suche ausführlicher darstellen. Beim Meta-Konzern geht es vor allem um den Chatdienst WhatsApp. Der soll sich mit Messenger-Diensten wie Signal und Threema vernetzen, wobei diese eher skeptisch sind, man wolle die eigenen Nutzer gar nicht an das WhatsApp-Universum andocken, Stichwort Datenschutzbedenken. Nun gut, es werde ohnehin ein längerer Weg sein, beschreibt EU-Kommissarin Vestager.
It's not a given that.
Es ist klar, dass nicht alles, was im DMA enthalten ist, vom ersten Tag an zu 100% funktioniert. Sie mögen jetzt vielleicht sagen, das sei ein Vorurteil, aber ich bin hier seit 10 Jahren dabei und habe eine Menge Kreativität gesehen, die in die Umgehung unserer Regeln gesteckt wird. Wohl auch deshalb drohen bei Verstößen gegen das Gesetz über die digitalen Dienste Strafen von bis zu 10% des jährlichen Konzernumsatzes.
Der westafrikanische Staat Senegal galt immer als Anker der Stabilität in der Region. Doch nachdem Präsident Sall kurzerhand die angesetzte Präsidentschaftswahl verschoben hat, ist das Land in Aufruhr. Die Regierung hat jetzt einen neuen Wahltermin angesetzt und den Premierminister ausgewechselt. Dunja Sadaki.
Amtsinhaber Macky Sall hatte wenige Wochen vor dem ursprünglich geplanten Termin am 25. Februar die Wahlen überraschend abgesagt. Das hatte zu heftigen Protesten mit Toten geführt und das Land in eine politische Krise gestürzt. Präsident Macky Sall erklärte gestern, dass die erste Runde der Wahlen am 24. März stattfinden solle. Der Verfassungsrat hingegen setzte den 31. März als Datum fest. Präsident Salls vorherige Entscheidung, den Termin auf Ende des Jahres zu verschieben, hatte der Verfassungsrat für verfassungswidrig erklärt. Die Wahl, so die Richter, müsste vor dem 2. April stattfinden, dem offiziellen Ende der Amtszeit von Sall. Präsident Macky Sall hatte daraufhin zu einem nationalen Dialog aufgerufen. Die große Mehrzahl der Opposition hatte diesen Termin boykottiert. Zum ersten Mal seit 1963 ist eine Wahl im Senegal damit verschoben worden. Kritiker im Land befürchten, der Amtsinhaber wolle an der Macht bleiben. Nach 2 Amtszeiten erlaubt die Verfassung aber keine dritte Kandidatur. Senegal ist für die westlichen Staaten eine der letzten Verbündeten in der Sahelregion. In den vergangenen Jahren hatten mehrfach Militärs die Macht ergriffen, etwa in Mali, Burkina Faso und Niger.
Wenn Sie eine Warn-App installiert haben auf Ihrem Handy, dann haben Sie wahrscheinlich auch eine Meldung erhalten. Der Katastrophenschutz nämlich, der warnt vor dem Eintritt von ausrangierten Batterieelementen in die Erdatmosphäre. Oliver Neuroth.
Es geht um Batteriepakete der Internationalen Raumstation. Die sind vor knapp 3 Jahren schon von der ISS abgetrennt worden und werden wohl zwischen morgen Mittag und Samstagmittag in die Erdatmosphäre eindringen. Das Objekt ist etwa 2,5 Tonnen schwer. Nach Informationen des Bundesamtes für Katastrophenschutz kann es zu Leuchterscheinungen am Himmel kommen. Außerdem halten die Experten einen Überschallknall für möglich. Dass Trümmerteile über Deutschland abstürzen, schätzt das Bundesamt als sehr unwahrscheinlich ein. Sollte sich das Risiko erhöhen, will das Amt über die Apps Katwan und Nina informieren, außerdem über seine Internetseite. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt geht davon aus, dass die Trümmerteile über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. In der Regel verglüht Weltraumschrott dabei, so erst vor ein paar Wochen bei einem europäischen Satelliten, der nach fast 30 Jahren im All planmäßig zerstört wurde. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass kleinere Trümmer die Erdoberfläche erreichen.
Der Bericht war das von Oliver Neuroth und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen angenehmen Abend.